Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich weiß nicht, ob euch das genauso auffällt wie mir, dass sich bei mir so der Eindruck verfestigt, dass besonders in der Advents- und Weihnachtszeit alle so ein bisschen näher zusammenrücken. Also man besucht auch mal die Schwiegereltern, man lässt auch mal einen Konflikt mal über ein paar Tage ruhen. Ach komm, wenigstens an Weihnachten können wir doch zusammenkommen. Friede, Integration, Gemeinschaft, Feiern, Verbindnis, ein Herz für Kinder war am Samstag im Fernsehen, Spendenzeit, gute Zeit, das soziale Engagement in Erinnerung zu rufen. Also all das soll so ein bisschen mehr in die Mitte rücken, Trennendes mal ausgeblendet werden, man hält sich da zurück, man schweigt auch mal zu Themen, bei denen man eigentlich Kontra geben würde, erträgt den anderen in seiner Andersartigkeit doch etwas länger. Süßer die Glocken nie klingen als in der Weihnachtszeit. Alles süß. Glocken klingen zwar immer gleich, aber in der Weihnachtszeit, da haben wir so einen Sensus, da hört sich alles scheinbar doch anders an. Man hat so ein bisschen mehr Geduld. Man wünscht sich noch ein bisschen mehr den Frieden. Und da fragt man sich schon, was man auch an einem Sonntagmorgen in einem Gottesdienst in diese weihnachtliche, einheitliche Stimmung weitergeben darf. Man will ja nichts kaputt machen. Ist doch Advent. Weihnachten. Aber diese Adventszeit, ich sag mal so, ist auch dazu da, damit wir die ganze Weihnachtsbotschaft hören. Und wir wollen hier in der KFB den ganzen Ratschluss Gottes hören und verstehen. Von daher müssen wir heute auch eine Szene mal betrachten, mitten im Advent, die eine andere Seite der Advents- und Weihnachtsbotschaft zeigt. Und das ist so wichtig, dass wir alles sehen. Also eine Botschaft, die uns ein alter Mann aus dem Lukas-Evangelium sendet, ein Mann namens Simeon. Und seine Botschaft klingt nicht nur nach süßer die Glocken, die klingeln, sondern sie lautet so. Schaut mal, was er gesagt hat vor 2000 Jahren. Siehe dieser, und da bezieht er sich auf den, der jetzt gekommen ist, den Messias, ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel, und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Der gekommen ist, dem wird widersprochen. Der verbindet nicht nur, der integriert nicht nur, dem wird widersprochen. Das heißt, und das ist das Thema für heute, Advent, ein Anlass zum Widerspruch. Mitten in unserer Adventsstimmung. Es kommt jemand, dem widersprochen wird. Kurz nachdem Lukas in seinem Evangelium von dem Ereignis der Hirten berichtet, so auf dem Feld, also Lukas 2 berichtet ja auch darüber, und da wird den Hirten eindrücklich mit viel Licht angekündigt, dass der Messias jetzt gekommen ist. Ein Ereignis, an dem wir viel von Furcht, aber auch von Freude und Hoffnung lesen. Da schreibt Lukas, und dann später schreibt er auch dieses hier, was wir hier von Simeon lesen. Und ich möchte das mit euch zusammen lesen, ich bitte euch dazu aufzustehen, aus Lukas 2, die Verse 25 bis 35. Und siehe, in Jerusalem war ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und von dem Heiligen Geist war ihm ein göttlicher Ausspruch zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es auf die Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Herr, so bitten wir dich, dass du uns so viele Jahre später dein Wort übersetzt und mit hineinnimmst in diese Szene, in diese Geschichte im Tempel, dass wir verstehen, dass wir wach werden, dass uns bewusst wird, was es bedeutet, dass dein Sohn gekommen ist. Danke für die Zeit, die wir jetzt vor uns haben. Leite uns durch deinen Geist. Amen. Amen. Ich würde gern, wenn ihr mir erlaubt, wir sind ja so eine kleine Gemeinde, ich würde gerne eine Vorbemerkung loswerden. Habt ihr es bemerkt, wem diese Aussage gemacht wird, dass dem Kind widersprochen wird? Wem? Maria. Und ich musste so an unsere Mütter in dieser Gemeinde denken. Wir haben gerade Nachwuchs hier bekommen in der Gemeinde, also die Mütter eigentlich und die Familien. Rebecca und ihr Malik, an sie habe ich gedacht. Erzschan, schön, dass du da bist. Dein Sohn, Malik. Meine Tochter hat einen Aaron, bald kommt noch ein Junge dazu, er wird Lias heißen. Ich habe gesagt, ich durfte das hier sagen. Esther und Sven haben einen Sohn, der heißt Joel. Wir haben auch Töchter, aber ich rede mal von den Söhnen hier, weil wir den Vergleich ja brauchen. Wie sehr würdet ihr Mütter doch eure Kinder schützen wollen, oder? Das Beste wollen für sie. Herr, alles bloß nichts Schlimmes über meinen Sohn. Frage an euch, was würdet ihr denken, was wäre in euch, wenn Gott mit euch so reden würde im Blick auf die Zukunft eurer Söhne wie Maria? Oh Herr, alles, aber das doch nicht. Mein Sohn soll es gut haben, er soll weiterkommen, einen geraden Weg nach vorne, nach oben. Ich habe so gedacht, vielleicht müssten wir nächstes Jahr mal eine Serie machen über die Mütter damals. Maria, Elisabeth, was die auszuhalten hatten, wir lesen das einfach so. Was wir bei diesen Müttern sehen ist, sie hatten ein Ja zu dem, was Gott mit ihren Söhnen vorhatte. Das hat mich beeindruckt. Und vielleicht könnt ihr, gerade auch ihr Mütter, diese Szene im Tempel heute mal im Blick auch auf eure Kinder, auf eure Söhne mitgehen. Und dass das auch euer höchstes Ziel wird, dass Gott sie eines Tages einsetzen wird für das, was er vorhat. Egal, was es kostet. Das ist ein Weg. Ich nehme mich da mal mit in den Tempel. Wie erging es also Maria zusammen mit Josef damals? Nach der Geburt und der Begegnung mit den Hirten berichtet Lukas, dass sich die Eltern und das Kind Jesus auf den Weg machten in den Tempel in Jerusalem. Und damals erfüllten sie damit die Vorschriften im Blick auf die Geburt. Die Beschneidung fand wahrscheinlich eher so im privaten Kreis in Bethlehem statt, wo sie ja wohnten. Und dann war es so, dass eine Frau, die einen Sohn zur Welt gebracht hat, 40 Tage erstmal unrein war, da ging gar nichts nach außen gehen. Und danach sah das Gesetz vor, dass Eltern ein einjähriges Lamm und eine Taube opfern sollten für das Kind. Tempel. War jemand arm, konnte man stattdessen auch zwei Tauben opfern. Und Marias Opfertiere zeigen, dass sie und Josef eher arm waren, denn sie opferten Tauben. Also sie gingen von Bethlehem nach Jerusalem, das war ein Weg von 10 Kilometern, und da sind sie jetzt im Tempel. Und in Jerusalem begegnen sie zwei älteren Menschen, die uns auch in Lukas 2 vorgestellt werden. Der eine ist Simeon, haben wir gerade gelesen, und das andere ist Anna. Beides gläubige alte Menschen. Von Anna wird ab Vers 36 dann gesagt, dass sie eine Prophetin war und auch Gott unermüdlich diente. Wir konzentrieren uns heute auf den Simeon. Simeon haben wir gerade gelesen und von ihm wird gesagt, dass er auf den Trost Israels wartete. Advent. Warten auf die Ankunft. Und ich würde gern, dass wir heute vielleicht diesen Simeon mal ein bisschen besser kennenlernen. Denn Simeon ist eigentlich so ein Urtyp für das, was Advent auch für unseren Alltag bedeutet. Denn er wartet. Wartezeit heißt für Christen, für Menschen, die Gott kennen, leben in einer Hoffnung. Im Advent zu leben heißt zu warten auf die Ankunft, und Simeon war so jemand, der wartete. Kurz ein paar Sätze. Wer war Simeon? Simeon kommt nur hier in der Bibel vor. Alles, was wir von Simeon wissen, ist das, was uns Lukas hier über ihn berichtet. Der Name Simeon bedeutet Erhörung. Wie passend. Hier wird ja beschrieben, dass er tatsächlich erhört wurde, dass sich seine Hoffnung erfüllte. Aber bis dahin war eben Wartezeit. Und dann heißt es, und siehe, in Jerusalem war ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Also das Erste, was von Simeon hier gesagt wird, ist, er war gerecht und gottesfürchtig. Gerecht bedeutet, dass er ehrlich handelte, er war integer, und dass er gottesfürchtig war, meint, dass er Gott ernst genommen hat. Deswegen hat er ja gewartet. So war er, vom Charakter her. Das hat ihn ausgemacht. Und dann gleich das Zweite, was von ihm geschrieben ist, steht, dass er auf den Trost Israels wartete. Das ist das, was er getan hat. Er hat gewartet. Und das bedeutet drittens, dass er die Schriften kannte, wo das ja verheißen wurde, worauf er wartete. Das ist auch die Voraussetzung auch für uns. Vergessen wir das nicht. Wir warten doch nicht aufs Blaue. Wir warten, dass Christus wiederkommt. Elian hat es eben auch angedeutet in der Moderation. Doch nicht, weil wir uns das wünschen, sondern weil Gott es vorhergesagt hat. Wir warten nicht auf etwas, was wir uns wünschen oder vorstellen, sondern weil dieses Buch uns es sagt, es verheißen wurde, dass Jesus kommen wird. Simeon kannte das Alte Testament, zum Beispiel, ich nenne mal nur zwei Stellen aus Jesaja 9,5, ihr kennt die wahrscheinlich auch alle. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Das so ein Wort ist, was Simeon getragen hat oder erinnert hat, vielleicht. Oder Micha 5,1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Alles Worte aus dem Alten Testament. Ich glaube, Simeon kannte die. Deswegen hat er gewartet. Dieser alte Mann kannte die Verheißung. Aber er kannte die Verheißung nicht nur, er nahm Gott beim Wort und wartete. Er erwartete, die Erfüllung zu sehen, und zwar noch zu seinen Lebzeiten. Er wartete auf den Trost Israel. Das ist ein messianischer Titel, der Trost Israels. Er wird kommen. Es gibt Dinge in unserem Leben, auf die wir auch oft länger warten müssen, oder? Kennt ihr Wartezeiten? Warten gehört zum Leben. Und wir warten, dass es besser wird, dass wir eine Lohnerhöhung bekommen, dass wir endlich in den Urlaub können, dass sich jemand bei uns entschuldigt. Wir warten immer auf irgendwas. Hier aber wartet ein alter Mann namens Simeon auf eine Verheißung Gottes. Die war bei ihm präsent. Sein ganzes Leben war von einer Erwartungshaltung geprägt, Adventsstimmung Tag für Tag. Und diese Erwartung bestimmte sein Leben. Worauf stützt er seine Erwartung? Die Antwort lesen wir hier bei Lukas. Ich möchte es nochmal lesen. Und der Heilige Geist war auf ihm, und von dem Heiligen Geist war ihm ein göttlicher Ausspruch zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Der Heilige Geist war auf ihn in einer besonderen Art und Weise, und er macht das Wort in ihm lebendig bei diesem Simeon. Simeon wartete auf den von Gott versprochenen Retter, denn er hatte vom Heiligen Geist das Versprechen direkt bekommen, dass er nicht sterben wird. Ich habe das Wort nicht, ich weiß nicht, wann ich sterbe. Aber er hatte es. Direkt die Information, Simeon, du wirst nicht sterben, bevor du den Messias gesehen hast. Also der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, ist immer beteiligt an allem, was Gott tut. Und es ist auffällig, auch wenn ihr die Evangelien lest, dass der Heilige Geist damals hauptsächlich diese eine Aufgabe erfüllte, nämlich Hinweisen auf den Messias. Von Anfang an war das so. Darf ich fragen, tut der Heilige Geist heute in dieser Welt was anderes? Tut er in uns etwas anderes, als immer wieder auf den Messias hinweisen? Was will er heute Morgen tun? Uns bessere Gefühle geben? Dass wir permanent mit Wundern leben? Der Heilige Geist will uns auch in dieser Zeit auf den hinweisen, der kommt. Er will uns dadurch trösten, indem er uns auch als Gemeinde auf das Wiederkommen des Herrn hinweist, immer und immer und immer wieder. Wie präsent ist das bei uns? Also wenn ich die Nachrichten gucke, ist euch das präsent? Er wird kommen, er wird kommen. Eines Tages wird er Frieden schaffen. Das heißt, der Heilige Geist weist uns darauf hin, was in diesem Buch er selber festgehalten hat, immer wieder. Er hat es ja selber verfasst. Frage, bei allem Warten, was zum Leben gehört, gehört dieses Warten auf den Messias auch zu deinem Leben existenziell? Was immer dir begegnet, womit du gerade lebst, was deine Krise ist, was deine Hoffnung ist, oder wenn du die Nachrichten siehst, oh, eines Tages wird er kommen. Also ich denke, es ist schon auch von Bedeutung, dass Jesus später dann den Heiligen Geist auch als den Tröster bezeichnet hat, der kommen wird. Auch uns wird bezüglich unserer Wartezeit auf sein Wiederkommen gesagt, tröstet einander mit diesen Worten, sagt Paulus, oder? Habt ihr den Vers irgendwann mal gelesen? In Thessalonicher? Tröstet euch mit diesen Worten, er kommt wieder. Und bis dahin ist die Aufgabe des Geistes folgendes. Jesus hat es so beschrieben, Johannes 16, Vers 8. Und wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und die Welt sagt, super, Widerspruch wird kommen. Widerspruch. Dann fragen, auf was wartest du? Auf was wartest du noch? Auf Sondererfahrung vom Heiligen Geist, Sonderoffenbarung. Der Heilige Geist weist uns und andere immer wieder auf den Messias hin. Er wird wiederkommen. Paulus sagt, ihn allein, Christus will ich kennen, um ihn geht es. Auf was oder wen wartest du? Wie sieht der Advent aus? Simeon hatte vom Heiligen Geist diesen Zuspruch, dass er den Tod nicht sehen würde, ehe er den Christus gesehen habe. Also Wartezeit, während ihm die Lebenszeit davonläuft. Denn Simeon war, und das wird ja betont hier, ein alter Mann. Darf ich euch erinnern, das haben wir mit ihm gemeinsam. Wir werden alle älter. Ich weiß, wovon ich rede. Und das freut mich, dass Gott auch mit den Alten ist, sich um sie kümmert, sich offenbart. Er ist da. Und Simeon war hier, heißt es, gerecht, gottesfürchtig und er war alt und er wartete auf den Messias. Das ist Advent. Wir dürfen hier heute ein bisschen beobachten, was das bedeutet für ihn. Es heißt nicht, weil er gerecht war und gottesfürchtig war, ist ihm ein göttlicher Zuspruch zuteil geworden. Es gab bestimmt andere Männer oder andere Menschen, auf die das auch zutraf. Aber diesen einen hat Gott in besonderer Weise informiert. Es war einfach so, weil Gott ihn souverän ansprach, ihn, den Simeon, und er bekam diese Ermutigung, du wirst nicht sterben, bis du ihn gesehen hast. Und so kam er durch die Führung des Heiligen Geistes in den Tempel. So, und da sind wir jetzt. Es ist doch gut möglich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass dies ein Werk des Heiligen Geistes bis heute ist, dass er bei denen tut, denen er den Messias zeigen will, aus seiner Sicht bist du heute Morgen hier, weil er dir den Messias zeigen will. Das ist der Grund, warum wir uns treffen. Wir wollen Jesus kennenlernen. Und verborgen geschieht eben dies. Der Heilige Geist sammelt Menschen, um ihnen den Messias zu zeigen. Und dann sehen wir, was dort passiert im Tempel. Ort der Begegnung. Die Ankunft wirklich erleben. Simeon hat uns das ja voraus. Er war jemand, der die Ankunft erlebte. Wir schauen da jetzt zurück. Aber wir schauen doch auch voraus, hoffe ich. Zukünftig. Wir warten doch auch, dass er kommt. Wartest du darauf? Oder eher doch, dass das Leben hier alles super duper wird? Simeon erlebte damals die Begegnung mit dem Messias. Er hat gesehen, Wartezeit zu Ende. Ich lese das nochmal. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es auf die Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Also zunächst war da die Begegnung mit den Eltern. Die Gewohnheit war ja, den Erstgeborenen vor den Herrn zu stellen. Die Weihe im Tempel wurde die gemacht. Aber was dann für ein Moment hier beschrieben wird, für Simeon ein äußerst frohmachendes Erlebnis für ihn, der Messias. Da nimmt er das Kind voll Begeisterung auf seinen Arm, schaut es an und kann gar nicht anders als Gott zu loben. Er formuliert ja seine Erkenntnisse und sagt: Er ist es. Jetzt habe ich gesehen. Und dieses Kind auf meinem Arm ist der Messias. Er sagt: Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nation und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Das war ein besonderer Moment. Created by God. Simeon hat ihn erlebt. Du entlässt deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Denn, sagt er, Frieden ist begründet in dem Messias, nirgends sonst. Friede mit Gott, aber auch Frieden in dieser Welt, den wir so sehnsüchtig erwarten. Ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber wir werden es nicht schaffen, oder? Schaffen wir es? Die Versuche, immer wieder Frieden zu stiften. Gott sagt: Aber wenn der Messias kommt. Und hier im Tempel wurde die Erfüllung der Hoffnung Simeons sichtbar. Und das war der Glaube Simeons. Und das wiederum eine überwältigende Botschaft für die Eltern. Euer Kind wird ein Retter sein, sagt er ihnen hier. Er wird ein Licht sein, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Was für eine Verheißung. Das konnten sie zunächst gar nicht richtig einordnen. Wie heißt es hier? Und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Obwohl Maria bereits vor der Geburt Informationen ja vom Himmel bekommen hat. Könnt ihr euch erinnern, ja? Sie wusste ja Bescheid eigentlich. Aber manches braucht halt länger, manches braucht Wiederholung. Wie bei uns, oder? Wir wissen alles, auch weiß ich schon, kenne ich schon. Wir brauchen Wiederholung, dass es tiefer sagt. Die Eltern staunen auf jeden Fall hier im Tempel über das, was über ihren Sohn gesagt wird. Aber wäre das nicht schön, wenn das hier fertig wäre, die Szene? Leider ist Simeon noch nicht fertig. Leider. Der Heilige Geist hat ihm mehr angedeutet. Nicht nur süßer die Glocken, die klingeln. Liebe Mütter, hier, hört jetzt zu. Simeon spricht nicht nun auch aus, auch wenn wir es gerade schwer haben, das einzuordnen, was das bedeutet für Mütter. Mitten in unserer Adventsstimmung sagt er Folgendes. Habt ihr die Situation ein bisschen vor Augen? Er sagt, also kaum haben die Eltern diese Freudenbotschaft gehört, da kam ein anderer Ton in diese Weissagung und er wurde an Maria gerichtet, an die Mutter. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Prognose: Nicht alle werden jubeln. Nicht alle werden jubeln an Advent, an Weihnachten. Und dir, Maria, wird es das Herz zerreißen. Nicht alle werden das feiern, dass dein Sohn da ist. Nicht alle werden deinen Sohn lieben. Er wird Widerspruch erleben. Auch das wusste Simeon, auch das hat ihm der Heilige Geist scheinbar bereits angedeutet. Nicht alle werden jubeln. Das wird auch passieren, das wird in der Zukunft passieren. Er wird Widerspruch erleben. Zuerst Segen ausgesprochen über die Eltern. Und dann wendet sich Simeon an Maria und spricht über die Zukunftsperspektive ihres Sohnes. Er wird Widerspruch erleben. Einsprüche. Er wird Vetus erleben. Diskussionen. Genauso ist es auch gekommen. Ein Widerspruch würden sie bald selber erleben in Form von Verfolgung. Herodes. Und dann mussten sie weggehen nach Ägypten. Ging schon früh los. Schauen wir uns die Worte dieser bedrückenden Weissagung in dieser Adventsbotschaft nochmal genauer an. Er sagt, dein Sohn, dieser ist gesetzt. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Können wir da nochmal genauer hinhören? Was heißt das? Es heißt nicht, dieser wird zum Fall und Aufstehen für viele, sondern er ist gesetzt zum Fall und Aufstehen. Das heißt, es heißt, Gott hat im Voraus etwas festgesetzt, wozu er kommt. Er hat ihn zu etwas bestimmt. Wozu nun? Heißt es, er ist allen Menschen zur Aufrichtung, zum Aufstehen gesetzt? Nein, er ist gesetzt den einen zur Aufrichtung, den anderen zum Fall. So steht es jedenfalls hier geschrieben, oder? Und das mitten im Advent, wo wir doch alle so gerne integrieren, familiär, verbinden, gestalten. Aber durch diesen Messias, sagt Simeon hier, werden einige fallen und andere werden auferstehen. Alles entscheidet sich an diesem Kind. Diese Wahrheiten der Schrift sind wichtig, dass wir die nicht ausblenden. Und er sagt, dieser Messias hat immer eine Wirkung. Wer ihm begegnet, muss immer entscheiden. Die einen fallen, die anderen stehen auf. Wann auch immer und wo auch immer jemand zu Jesus kommt und mit ihm zu tun hat. Es gibt immer einen Effekt. Die Begegnung bleibt nie ohne Einfluss. Also wenn Menschen das Evangelium hören, kommen immer zwei Dinge dabei heraus. Die einen stehen auf, die anderen fallen. Niemand, der von Jesus hört, bleibt, wie er ist. Neutral bleiben geht nicht. Auch wenn wir das oft versuchen. Wie hat Jesus mal gesagt? Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Da gibt's keine Neutralität. Und so klar sind die Folgen der Weihnachtsbotschaft von Anfang an eigentlich. Die Botschaft von Christus macht etwas mit uns. Entweder man entscheidet sich für oder gegen Christus, entweder man geht in die Opposition, widerspricht oder das Herz jubelt. Paulus sagt es ähnlich, er vergleicht das Evangelium mit einem Parfüm. 2. Korinther 2,16. Den einen ist das Evangelium ein Geruch vom Tod zum Tod, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Aber es hat immer eine Wirkung, entweder die eine oder die andere. Man kann es auch vergleichen mit einem Feuer. Entweder es wärmt dich oder es verbrennt dich. Es bleibt aber nie ohne Effekt. Oder Sauerstoff lässt uns auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen ihn auf, atmen und leben, oder wir verweigern ihn und müssen sterben. Hat immer eine Wirkung. Das Zwischending gibt es da nicht. Also niemand kann hier rausgehen und sagen, oh, ich klammer die Jesusfrage einfach mal aus. Jesus ist jedem Gesetz zum Fall oder zum Auferstehen. An ihm entscheidet sich alles. Und das wird von Anfang an von Simeon hier deutlich in seiner Prognose auch gesagt. Christus ist der entscheidende Faktor. Also wir können Jesus nicht abschütteln. Die Menschheit wird ihn einfach nicht los, obwohl sie es versucht. Entweder er ist dein Ärgernis, dein Feind, dein Fall, oder ist dein Aufstehen, dein Fels und ein ewiges Heil. Das heißt, ihm wird widersprochen. Das heißt, der Messias trennt. Der Messias trennt. Ihm wird widersprochen. Bis heute. Es ist wahr, dass Jesus ein Friedensstifter ist. Das stimmt. Sein Ziel ist, Frieden zu bringen. Wie haben die Engel auf dem Feld gesungen? Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden. In den Menschen des Wohlgefallens. Das heißt, dieser Friede ist bereits jetzt in den Menschen seines Wohlgefallens, bei den Menschen, die Frieden mit Gott haben. Aber es ist noch kein Weltfrieden und kein politischer Friede. Das wird so sein, wenn Jesus zukünftig wiederkommt. Ja, Jesus ist Versöhner und Friedensstifter, aber jetzt, Advents- und Weihnachtszeit und das ganze Jahr über, auch 2026, ist er auch ein großer Teiler, Spalter, jemand, dem widersprochen wird. Wie oft reizt der andere zum Widerspruch? Der Messias selbst bestätigt später die Prophetie von Simeon. Darüber berichtet Lukas auch. Lukas 12, Vers 51, das sagt Jesus, als er erwachsen war. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Fragezeichen. Nein, sage ich euch, sondern vielmehr was? Entzweiung. Und sagt er weiter, denn es werden von nun an 5 in einem Haus entzweit sein. 3 werden mit 2 und 2 mit 3 entzweit sein. Der Vater mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit der Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Da geht ein Riss durch die Familien. Das heißt, bis in die engsten Beziehungen hinein, Trennung wegen diesem Kind, der gerade da im Tempel ist. Das wäre auch mal ein Adventstext, ne? Ich bin gekommen, um zu entzweien. Da schreibt Lukas zuerst diese herrliche Geschichte, nochmal, wenn du es im Zusammenhang liest, von den Hirten auf dem Feld, ab Lukas 2, Vers 8. Herrlichkeit Gott in der Höhe, Friede auf Erden. Ja, das ist Weihnachten auch. Aber dann im selben Kapitel, nur ein paar Verse weiter, dies. Dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Wir müssen alles lesen, was zum Adventstext gehört. Was deutet Simon an in seinem Segen, seiner Prophetie? Es gibt Streit durch Jesus, nicht nur Friede. Um seinetwillen wird der Riss sogar durch die Familien gehen, durch die Ehen und auch vor Kirchen, Gemeinden wird es nicht Halt machen. An Christus scheiden sich die Geister. Wollen wir ihm nachfolgen oder wollen wir es nicht? Nehmen wir sein Wort ernst oder lassen wir es? Wes Geisteskinder sind wir? Und genau das ist damals ja auch so passiert, als Jesus dann öffentlich aufgetreten ist. Müsst ihr die Evangelien nochmal lesen. Hat er gepredigt. Da heißt es in Johannes 8, Vers 12, wiederum redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Oder Johannes 14, 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, wer sowas sagt, der muss mit Widerspruch rechnen, oder? Der natürliche Mensch sagt dazu, nee, Moment, es gibt viele Lichter. Ja, es gibt viele Wege. Die Welt sagt, nein, wir sind so vielfältig. Jeder Glaube führt irgendwo zum Ziel. Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, ja. Widerspruch ist das Kreuz. Die einen folgen ihm dann dennoch weiter und andere nicht. Sie fallen. Der Messias trennt. Johannes 6, ich habe es letzte Woche, glaube ich, zitiert. Von da an, nach einer harten Predigt, gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Trennung. Johannes 7, Vers 12. Und viel Gemurmel war über ihn unter den Volksmengen. Die einen sagten, er ist gut. Andere sagten, nein, sondern er verführt die Volksmenge. Trennung. Die einen stehen auf, glauben und folgen, die anderen fallen. Die Welt als Ganzes sagt nein. Schaut, das alles reizt bis heute zum Widerspruch. Mit was rechnen wir denn als Gemeinde? Simon erkennt, ja, Christ der Retter ist da, um zu retten und er erlebt Freude. Ich habe ihn gesehen. Aber dann sagt er ergänzend voraus, dass dieser Messias auch gesetzt ist, die entscheidende Person für jeden Einzelnen in dieser Welt zu sein. Durch seinen Anspruch trennt der Messias. Und mal ehrlich, wir vernachlässigen diesen Teil der Adventsbotschaft oft. Dann nun eine dezente Frage. Könnte es sein, dass wenn wir heute nur Applaus und nur Zustimmung bekommen in unseren Krippenspielen, Theaterstücken, Liedtexten, Musicals, Predigten, unseren Gesprächen, dass wir vielleicht irgendwas falsch transportieren? Weil wir nur noch integrieren wollen? Wollen wir keinen verletzen? Ich höre zu Seiten ein Lied, das heißt immer, Love tells no lies. Liebe erzählt keine Lügen. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Aber die Folge ist eben, dass viele von ihm weggelaufen sind. Was deutet Simeon hier an? Sein Warten hat ja ein Ende. Er sah den Messias, jetzt war er da. Und er sagt prophetisch, diese Ankunft des Messias ist eine Kampfansage an das Reich Satans. Und Jesus bestätigt das später, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Entzweiung. Es wird Widerspruch geben. Meint ihr, bei unseren Evangelisationen kriegen wir keinen Widerspruch, wenn wir es denn mal machen? Wir müssen uns darauf vorbereiten. Und was sagt Simon nun weiter? Warum ist das so? Guck nochmal hier. Damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Also es soll und es wird zum Vorschein kommen, wo die Herzen der Menschen wirklich stehen. Wie sind heute am zweiten Advent gerade deine Überlegungen im Blick auf Christus? Was sagt dein Herz? Dein Verstand? Wenn das Evangelium gepredigt wird, kann man an der Reaktion, also langfristig an der Lebensreaktion, aber an der Reaktion sehen, wo Menschen angesiedelt sind, zu wem sie gehören. Das ist das, was hier gesagt wird. Die Linie verläuft quer durch die Menschheit, auch durch Kirchen und Gemeinden. Es gibt viele, die vorgeben, gläubig zu sein und sind es doch nicht. Wenn wir evangelisieren wollen, muss uns klar sein, dass wir trennen und verbinden. Beides. Also Simeon sagt prophetisch, dass durch das neugeborene Kind die Gedanken der Herzen offenbar werden. Reden wir also über Christus. An ihm entscheidet sich alles. Was der Einzelne über ihn denkt, das zählt. Das Wichtigste im Leben ist nicht das, was du hast, sondern das, was du glaubst und wem du glaubst. Durch sein Leben und sein Wort, durch Christus, gerade in der Evangelisation, wenn wir das weitergeben, kommt zum Vorschein, wie Menschen wirklich denken und wer sie sind. Halten wir das überhaupt aus? Wenn wir dann Gegenwind bekommen, den Widerstand auch erleben, wie er damals. Der Prophet Daniel hat es so ausgedrückt, Daniel 12, Vers 10, viele werden sich reinigen und weismachen und läutern, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden es nicht verstehen, die Verständigen aber werden es verstehen. Das ist Evangelisation. Das eine wird passieren und das andere wird passieren. Ist uns das klar, wenn wir über Evangelisation reden, das wollen wir ja machen auch im kommenden Jahr, wie sieht das aus? Wenn wir das tun, dann bedeutet das auch, dass dabei deutlich wird, was im Herzen der Menschen ist. Das ist der geistliche Prozess, wie jemand gerettet wird. Den können wir nicht umgehen durch gute Musik, schönes Ambiente. Das Wort Gottes trennt auch. Da findet eine Scheidung statt zwischen Spreu und Weizen, Schlack und Gold, zwischen Glaube und Unglauben, zwischen Annahme und Verwerfung. Das ist Evangelisation. Also Evangelisation und Wortverkündigung sind nichts anderes als ein Wind von Gott, der durch die Versammlung weht und das Leichte vom Schweren scheidet, sodass die Offenbarung schließlich schreibt, wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, wer unrein ist, verunreinige sich noch, wer gerecht ist, übe Gerechtigkeit, wer heilig ist, sei geheiligt. Schon eine Herausforderung, oder? Also wie du dich entscheidest, zeigt, wer du bist und zu wem du von Haus aus gehörst. Das bewirkt Evangelisation. Aber bei jeder Evangelisation gilt diese Einladung für jeden Menschen, so würden wir es aussprechen. Christus starb für Sünder. Und wenn jemand sagt, hey, das bin ich, wer sich damit identifiziert, davon angesprochen ist und wer sich so sieht, der wird kommen und den Messias feiern und zu denen gehören, die aufstehen. Also halten wir das fest, dieser Widerspruch besteht dennoch bis heute. Aber Menschen haben bis heute die Möglichkeit, umzukehren. Das ist ja der Grund, auch warum wir uns nochmal viel Gedanken machen, auch wie wir unsere Zukunft gestalten. Also wenn wir Menschen hier in dieser Stadt auch das sagen, dann erst haben wir die ganze Adventswahrheit ausgesprochen. Sonst ist nur süßer die Glocken, die klingen. Also bitte seid wachsam. Und lasst uns gucken, dass wir das ganze Evangelium weitergeben, so wie es Christus uns weitergegeben hat. Also die Weihnachtsbotschaft ist eine gute Botschaft. Hirten und viele andere haben sie so erlebt, aber sie ist auch eine ernste Nachricht. Ich hoffe, dass uns das heute nochmal so bewusst wird, auch was Simeon hier sagt. Die Weihnachtsbotschaft ist auf jeden Fall auch eine persönliche Nachricht. Die erste, die diese gute Nachricht hörte, war Maria. Maria. Sie hört das, sie wird das genauso erleben, dass einige ihren Sohn annehmen, auch dass die meisten ihn ablehnen, ihm widersprechen und ihn dann ans Kreuz heften. Und das erlebt sie mit. Josef wahrscheinlich nicht mehr, der ist zu dem Zeitpunkt schon tot. Deswegen spricht Simeon zu ihr hier. Durch dein Herz. Wie sagt das hier? Aber auch deine eigene Seele, durch deine eigene Seele wird ein Schwert dringen. Ihr Mütter, ich möchte euch so ermutigen, dass ihr dafür betet, dass eure Söhne, auch eure Töchter, auch so von Gott gebraucht werden, koste es, was es wolle. Selbst wenn es euch das Herz brechen würde. Hauptsache, ihr seid mit Gott verbunden. Sehr herausfordernd, was Maria hier hören muss. Mütter mit Söhnen, was würde die Prophezeiung bei euch auslösen? Dann wird das Ganze schon sehr persönlich. Ich möchte abschließen, indem ich euch ermutige nochmal, weil die Bibel spricht, dass wir so viele Wolken von Zeugen um uns haben, die uns ermutigen, mit Widerspruch zu leben wie Christus. Also Simeon ist einer, Die ganze Bibel ist eigentlich voll von Menschen, die im Glauben gelebt haben. Hebräer 12. Deshalb nun, weil wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, ein Simeon, all die Apostel, Jesus selbst, die uns zeigen, wie wir mit Christus leben können, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude ans Kreuz, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Warum? Damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Jesus, das bitte ich für uns, für jeden Einzelnen, dass wir nicht ermatten, sondern dass wir damit rechnen, dass wir auch Widerspruch erleben, gerade in unserer Gesellschaft. Es ist so chaotisch. Wir brauchen dein Wort als Orientierung. Und ich bitte dich für unsere Familien, dass dein Wort das Zentrum wird, dass wir bereit sind, dir zu vertrauen, auch im Blick, was mit unseren Kindern passiert, und dass das Beste ist, wenn sie dir folgen, an dir dran sind. Hilf uns, dass wir uns da gegenseitig unterstützen und ein Licht sind in dieser Welt und das ganze Evangelium weitergeben. Das ist das, was wir sollen. Den Rest machst du. Danke für deinen Geist, der unter uns wirkt, der in dieser Stadt wirken will, und zeig uns, was unser Auftrag dabei ist. Amen.